Bevor wir loslegen und irgendjemanden begrüßen, möchte ich eine philosophische Frage stellen. Was war zuerst, der Schweißfleck oder das graumelierte T-Shirt?
Das ist eine philosophische Frage.
Ja.
Das ist eine physikalische Frage.
Vielleicht auch das.
Das Problem ist ja, dass es diese Farbe ohne den Schweißfleck gar nicht gibt.
Was ist
ja so ein ganz besonderes Grau, das nur ein Schweißfleck
ist? Das ist so eine Kombination, die ist halt. Ja. Weiß gar nicht, wie Pommes mit Mayo ist das. Das gehört zusammen.
Nochmal, graumeliert sind unterschiedliche Grautöne in einem Hemd, T-Shirt?
Ja. Shirt, ja, genau.
Gibt's das noch?
Nee, die haben die Produktion 1987 eingestellt.
Wenn sie clever
gesamten
waren.
Farbe.
Habt ihr schon mal ein graumeliertes?
Was eine Frage,
gibt's
Alter.
Gibt's das noch?
Gibt's grün noch?
Ja, ich meine, grau.
Ich habe schon lange kein Grün mehr gesehen. Gibt es das noch?
Moment mal, Leute.
Nee.
Einfach weg. Graumeliert klingt nach Opa.
Gibt es nee. Opas noch?
So. Und
klingt nach Basketball-T-Shirt von Nike.
Ja, Sport-T-Shirts halt.
Bitte?
Selbst Jogginghosen sind ja standardmäßig oft, wenn sie grau sind, dann in diesem Grau meliert. Die hast ja nie einfarbig grau.
Ja klar,
also ich meine, du hast ein einfarbig graues T-Shirt.
Moment mal.
Wo wir gerade bei Opa sind. Einfarbig grau und nicht meliert ist das, ist die Opa-Farbe.
Moment mal, Leute, ganz kurz. Können wir mal ganz kurz seriös
sein? Mädchen trägt gerade auch eine graumelierte Jogginghose.
Zeig nochmal, Eddie, habe ich jetzt gar nicht gesehen. Was ist denn da graumeliert? Die ist doch einfarbig grau.
Die ist graumeliert.
Ist graumeliert? Du siehst doch, dass das auch so.
Alter! Falls uns jemand zuhören sollte.
Was ist denn
das? Leid.
Moment mal, meliert ist so Nuancen von anderen Grautönen absichtlich drin? Oder?
Wir reden nicht von Camo.
Genau.
Wir reden nicht von so einem Camo-Look.
Okay.
Das ist nicht meliert.
Okay. Leute.
So Tarnlook,
also reiß dich mal jetzt zusammen, wirklich? Wir sind ein ernsthafter Podcast.
Alberner Haufen, wir freuen uns.
Der einzige, erst mal unsere Zuhörer, Etienne.
Ja, der einzige True Crime Podcast der Welt aus Deutschland, möchte ich an der Stelle einfach mal sagen. Herzlich willkommen zu Verbrechen ohne richtigen Namen, kurz vorn. Wir waren eine Zeit lang weg, aber jetzt sind wir wieder da, in voller Stärke. Hallo Alice.
Hallo Etienne.
Hallo George.
Hallo.
Hallo Jochen.
Hallo.
Mein Name ist Etienne Gade und ich bin das Mastermind hinter diesem Podcast. Ja, genau. Gebe aber jetzt gerne ab an Alice, meine erste Offizierin,
danke,
die alle Aufträge, die ich ihr zuteile,
zu
dann
deiner
auch gewissenhaft und oft zu meiner vollsten Zufriedenheit
versucht auszuführen.
Das wäre fast ein dreifacher Diss geworden, ne? Oft zur vollen Zufriedenheit versucht.
Gab sich größte Mühe.
Warum hat man irgendwann diesen Zeugnissprech erfunden? Das ist eigentlich so hintenrum. Ja. Gibt es das auch in anderen Ländern oder ist das was Deutsches, dass man sozusagen sagt, nee, der war super, aber zwischen den Zeilen steht da, er war scheiße.
Das
ist doch irgendwie unfair.
Kann ich die berufsgeografisch begründen, weil ich leider in dem Gebiet mal stark gearbeitet habe. Und zwar gab es irgendwann das Gesetz, dass Zeugnisse immer positiv formuliert werden müssen, um dem Arbeitnehmer eine Chance auf dem Arbeitsmarkt zu gewähren. Und das ging dann nur, indem man zum Beispiel sagte, statt schmeißt sich ständig an die weiblichen Mitarbeiterinnen ran, sagte man gesellig auf der Arbeit zum Beispiel.
Also sozusagen, um jemandem das Gesicht wahren zu lassen.
Ja,
aber warum hat mir in der Schule niemand gesagt, dass Zeugnisse immer positiv sein müssen? Warum erfahre ich das jetzt, so viele Jahre danach?
Hast du keine Grundschulzeugnisse, wo drin steht, Etienne passt meistens auf?
Nee, da steht eher, stört regelmäßig den Unterricht.
Das ist doch eine Regelmäßigkeit, das kann man doch.
Das kann man auch
als
positiv
Stärke
sehen.
Ja.
Finde ich auch. Ich meine, wer weiß, wie schlecht der Unterricht
gefunden
war.
Ich habe jetzt mal hier eine Webseite zu Geheimcodes in Arbeitszeugnissen. Ganz kurz. Geheimcode. Als umgänglicher Kollege wurde Herr Mustermann geschätzt. Bedeutung, es handelt sich um einen schwierigen Mitarbeiter.
Was?
Echt?
Er wird als umgänglicher Kollege geschätzt. Bedeutung, es handelt sich um einen schwierigen Mitarbeiter.
Kenn noch heiter, das heißt, er säuft.
Er war wegen seiner Pünktlichkeit stets ein gutes Vorbild. Hört sich toll an.
Pünktlichkeit ist eine Selbstverständlichkeit.
Heißt, der Mitarbeiter war pünktlich, ansonsten hat aber nichts geleistet.
Sonst aber nichts, ja, genau. Ja.
What?
Er bewies für die Belange der Belegschaft stets Einfühlungsvermögen.
Oder das auch fast Leute an.
Der Mitarbeiter flirtete, wo es nur ging.
Alter, ich glaube, ich muss alle meine alten Zeugnisse noch mal rausgucken.
Ich war so stolz.
Ich habe mich teilweise bei Geschäftsführern bedankt. Das aber nicht so pünktlich war ich doch gar nicht.
Wir wünschen ihm, das ist noch gut. Wir wünschen ihm alles Gute und Gesundheit. Dieser Mitarbeiter erkrankte regelmäßig.
Ja.
Das ist schon auf eine gewisse Art und Weise, finde ich das ganz schön perfide.
Das ist auch total passive-aggressive.
Ja, und es ist eine Geheimsprache. Du sagst ja einem anderen Arbeitgeber irgendwie wie in einem Geheimcode, was für ein Lappen das ist.
Und aber wird das noch viel gemacht? Weil ich kenne das halt, dass viele Arbeitgeber sagen, schreib dir selber das Zeugnis und wir unterschreiben das dann. Also ich meine, kann natürlich auch daran liegen, dass ich das in der Form bekommen habe und in dem Fall irgendwie nicht genügend Anlass gegeben habe, dass man einem ein schlechtes Zeugnis ausstellt. Mhm. Aber die sind ja oft einfach nur, wenn es kein so guter Mitarbeiter war, froh, ihn los zu sein und wollen nicht noch Scherereien, dass der im Endeffekt mit Pech irgendwie noch mit einem Anwalt und mit Arbeitsgericht ankommt und einklagen will, dass das Zeugnis bestimmte Formulierungen nicht enthält oder so.
Ja, vielleicht als Tipp für alle, wenn ihr eure eigenen Zeugnisse analysieren wollt oder andere oder welche schreiben müsst, Voistacher, das sind zwei Arbeitsrechtler, haben dazu ein Standardding geschrieben, das heißt Arbeitszeugnisse in Textbausteinen.
Ich habe einen noch. Entschuldigung. Die
sind richtig gut.
Einen habe ich noch, könnt ihr mal mitraten. Und zwar, er bewies großes Einfühlungsvermögen bei seinen Kollegen.
Aber nicht bei seinen Chefs?
Nee, oder was? Nee. Er bewies großes Einfühlungsvermögen bei seinen Kollegen.
Ja gut, das ist auch irgendwas, hat sich rangeschmissen oder sowas.
Ein kleiner Hinweis, es ist heute eine unzulässige Formulierung, steht hier.
Sexuelle Belästigung?
Der Mitarbeiter ist schwul. Der Mitarbeiter ist homosexuell. Ist bitter, homosexuell.
Und das stand sozusagen als Hinweis im Zeug, das ist ja unfassbar.
Ist jetzt eine unzulässige Formulierung, weiß nicht, wie lange man es machen konnte, steht hier. Auf dieser Zeugnis-Profi-Com-Seite. Naja.
Es gab da auch noch irgendwie so Sachen für Betriebsrat und Gewerkschaft, ne? Dass dann irgendwie neben der Unterschrift oder so ein Punkt war oder ein Kreuz oder sonst irgendwie was. Da gab es auch noch Markierungen für. Oha.
Er zeigte Engagement für Arbeitnehmerinteressen außerhalb des Betriebs. Der Mitarbeiter hat bei Streiks teilgenommen. Auch unzulässig mittlerweile.
Es ist halt das Ding, ne? Wenn man sagt, die sollen positiv sein, damit jemand Chancen auf dem Arbeitsmarkt hat, dann kann sich sowas ja eigentlich nicht lange halten. Weil sobald du einen Code hast, der etabliert ist und verstanden wird, dann kannst du ja argumentieren, dann ersetzt er ja die positive Formulierung. Also dann ist es ja keine mehr.
Mhm. Das ist eigentlich ein Hoax.
War stets bemüht. Ja, beim ersten Mal kannst du es noch schreiben, aber sobald halt war stets bemüht verstanden wird, hat aber nichts hinbekommen, dann wirst du die Formulierung vermutlich nicht mehr so verwenden können.
Ja.
Es ist eigentlich
positiv für Leute, die es halt nicht kennen.
Aber was machst du denn mit Leuten, die vielleicht sogar letzten Endes eine Gefahr darstellen, mit jemandem, der zum Beispiel in einem Lager arbeitet und ständig auf die Idee kommt, Sicherheitsvorkehrungen zu überbrücken?
Tätigkeit.
Oder betrunken arbeitet oder so.
Also die haben alle, du hast immer ein Recht auf eine Tätigkeitsbeschreibung, zumindest das. Also was war deine Aufgabe, was hast du gemacht?
Kam häufig nüchtern zur Arbeit.
Genau, und das Sozialverhalten lässt er dann weg, aber musst mindestens ausreichend bewerten, damit er sich weiter bewerben kann.
Welche Bewertung kriegt denn dein Fall heute, Alice? Wie würdest du das denn umschreiben in so einem Sprech, das nicht sofort klar wird? Also kannst nicht schreiben, brachte 10 Leute um, sondern aber vielleicht sorgte für Verspätung seiner Kollegen regelmäßig oder sowas.
Da würde ich schreiben, hatte viele Möglichkeiten aufgrund unzulänglicher infrastruktureller Versorgung durch kriminalpolizeiliche moderne Arbeit.
Okay, kurz und knackig also.
Ja, wie immer. Also insofern ahnt ihr schon, dass das ein Fall ist, der ein kleines bisschen zurückliegt, aber insofern nicht mehr ganz oft angeguckt wurde, weil danach gleich ein Fall die Presse sprengte und auch die Kriminalistik-Historie, muss man fast sagen, ins Rollen brachte, den wir schon behandelt haben, und zwar den Karl Großmann. Auf die Folge verweise ich an der Stelle nochmal gerne. Der kam danach. Wir haben es mit im Prinzip in Berlin seinem Vorgänger zu tun, namens Friedrich Schumann. Und Friedrich Schumann, damals in der lokalen Presse, in der er rauf und runter bearbeitet wurde, nannte man ihn den Massenmörder von Falkenhagen.
Ich finde, Friedrich Schumann klingt nach Dichter oder Komponist.
Ne? Dichter, Denker, irgendwie sowas. Und ist er aber deutlich nicht. Können wir dem nicht ins Zeugnis schreiben, Eddie, auf keinen Fall.
Ich lese Der Wolf von Friedrich Schumann.
Eine kulturelle Bereicherung möchte ich ihn nicht nennen. Wir bewegen uns mit Geburt des heutigen Täters in der Zeit vor der Weimarer Republik, also vor 1918 wird er geboren. Kaiserreich 1871 gegründet, die Monarchie ist da schon so um die 40 Jahre alt, nicht mehr ganz neu, wird auch nicht mehr lange halten. Der Erste Weltkrieg steht vor der Tür. Also wir bewegen uns in den Jahren ungefähr 1911 bis 1921. Das ist so eine Zwischenphase eigentlich, in der wir jetzt starten. Das ist die Zeit vor der sogenannten Neuzeit. Industrialisierung ist in vollem Gange. Das bedeutet auch für die Kriminalarbeit, dass sie neue Formen der Kriminalität entdecken, sehen, bearbeiten müssen. Also das 20. Jahrhundert steigt ein mit diesem Ersten Weltkrieg.
Was für neue Formen?
Ja, interessanterweise Formen, die so eigentlich teils Folgen des Ersten Weltkrieges sind, durch Massenelend, Inflation, was natürlich Wirtschaftskriminalität ist, relativ neu. Ne? Es gibt unheimlich Kriegsgewinnler, es gibt aber auch ganz viel Geldfälschung, es gibt Spekulation, Prostitution nimmt an Fahrt auf. Es gibt zunehmend Suchtkriminalität, weil die ersten Wirkstoffe den Markt sprengen und teilweise auch noch frei erhältlich in Apotheken sind, wie damals zum Beispiel, wir erinnern uns, Heroin. Ne? So. Es gibt aber auch zu der Zeit entstehen zahlreiche Berufsverbrecher, die auch vorher so nicht in der Kriminalstatistik aufgetaucht sind. Vielleicht haben wir schon mal angesprochen, ich bin ziemlich sicher, sogar diese Berliner Ringvereine rund um den Alexanderplatz. Das waren Gruppen von Männern, die organisiert vorgingen, sowohl bei kleineren Diebstählen als aber auch bei Geldwäsche, Geldfälschung, Einbrüchen und so weiter. Also die Zeiten waren wild. Die ersten Serienstraftaten finden statt und die Kriminalpolizei hat keine wirkliche Handhabe, damit umzugehen, weil es das so bisher nicht gegeben hat. Das vielleicht es gab immer schon Leute, die mehrfach gemordet haben, die sind auch dokumentiert, das kann man bis ins 15. Jahrhundert zurückgucken, wenn man möchte, aber es wird noch nicht als Serientat bezeichnet.
Ich glaube, es ist auch eine Frage der Entdeckung oft, ne?
Ja.
Weil wenn jemand das gemacht hat zu einem Zeitpunkt, wo es zum Beispiel noch keinerlei Kommunikation zwischen verschiedenen Städten oder Bezirken oder sonst was gab, dann ist das halt nicht aufgefallen. Und das schneller reisen können, ne?
So ganz genau.
Autos kamen gerade auf, ne? Anfang des 20. Jahrhunderts.
Ja.
Und Züge gab es. Und ich glaube, das ist auch noch so ein Faktor, dass jemand irgendwo ein Verbrechen begeht und einfach abhaut.
Du kannst noch ganz viel einfachere Dinge benennen, wie zum Beispiel Licht, die Verfügbarkeit von Licht. Also wenn wir irgendwann uns mal Jack the Ripper gönnen sollten, der konnte so lange so viele Frauen umbringen, weil das vor der Beleuchtung mit Gaslaternen in London war und das alles im Dunkeln stattgefunden hat. Ne? Wir haben es mit Talglichtern zu tun, er lässt sich fleißig morden. Also dieser Fall jetzt findet statt, während neue wissenschaftliche Ansätze gerade erst geboren werden, kann man sagen, an den Universitäten gelehrt. Also zum Beispiel, was es noch gar nicht gibt, ist so ein Straftatenvergleich. Ne? Gibt es ähnliche Vorgehensweisen? Der Modus operandi, wie wir ihn nennen, der ist da erstmal so in den Kinderschuhen, kann man sagen. Zur Quellenlage heute, es ist nicht sehr viel erhalten. Was da ist, habe ich mir angeschaut. Sowohl im, was ich wirklich empfehle, wenn ihr mal in Berlin seid, ins Polizeihistorische Museum zu gehen. Da war ich, da kann man sich ein bisschen was angucken aus der Zeit. Es ist hochinteressant. In Tempelhof, da kostet auch nichts, da kann man so reinmarschieren, es sei denn, man möchte eine Führung haben. Ich glaube, dann kostet das pro Gruppe 10 Euro oder so. Es ist sehr, sehr interessant für Menschen, die sich dafür interessieren. Es gibt einiges an Archivmaterial, was ich gesichtet habe. Es gibt zwei Menschen, die sich damit näher befasst haben, unter anderem Matthias Blatzek. in der sich die Arbeit gemacht hat und aus Polizeiarchiven und dem Landesarchiv Potsdam Quellenmaterial zusammenzusuchen, unter anderem vor allen Dingen aus der Presse. Und es gibt auch einiges an Akten, die noch da sind, aber vieles eben nicht, weil die Zeiten so wild waren, wie sie waren. Also wir gehen gleich rein in die Zeit. Friedrich Schumann wird am 1. Februar 1893 im städtischen Krankenhaus zu Spandau geboren. Sein Vater ist starker Trinker, der lebt zum Zeitpunkt von Schumanns Geburt gar nicht bei der Mutter. Die Mutter wohnt in der Starkener Straße im heutigen Spandau. Also ganz heute ist das, wenn ihr euch in Berlin ein bisschen auskennt, ihr guckt auf die Karte von Berlin, in der Mitte ist Mitte, darunter ungefähr Friedrichshain, Kreuzberg, Tempelhof, Schöneberg. Wenn ihr dann links auf die Karte guckt, also nordwestlich, da liegt Spandau. Und da fährt man eigentlich auch immer durch, wenn man mit dem Zug nach Berlin fährt. Also dort ist er geboren. Sein Großvater ist dokumentiert ebenso Alkoholiker. Von dem Vater und dem Großvater wissen wir so viel, weil sein Vater vorbestraft ist. Und zwar wegen damals noch sogenannter Notzucht mit Kindern, Diebstahl und Betrug. Also sein Vater hat die Familie vielleicht auch günstigerweise schon mal verlassen und sicherlich aus Gründen lebt die Mutter nicht mehr mit dem Vater zusammen. Seine Mutter wird bezeichnet später in vielen, vielen Zeugenaussagen, die auch vorliegen aus den Gerichtsakten, ist bekannt als eine sogenannte bigotte Mormonin. Bigotterie bezeichnet eine sehr kleinliche, engherzige Frömmigkeit, so einen übertriebenen Glaubenseifer. Die Mormonenreligion damals ist übrigens noch als Sekte in dieser Zeit eingeordnet. Und sie scheint statt Dinge zu lösen, häufig lieber sehr schnell zu beten, was vielleicht der einen oder anderen Lösung auch nicht zuträglich ist der Situation. Von der Großmutter ist bekannt, dass sie an Epilepsie leidet. Das können wir im Hinterkopf behalten. Später hat man sich gefragt, war da was los? Friedrich Schumann, wahrscheinlich Fritz genannt als Kind, fällt auf als jähzorniger Junge. Stottert, kriegt so Wutkrämpfe, so wird es in den Akten beschrieben, trinkt selbst zeitlebens nicht und wird 1907 als Schlosser in eine Lehre gehen, und zwar in einem Berliner Großbetrieb in einer sogenannten Gasanstalt. Die Stadt Berlin ist zu dieser Zeit mit Licht- und Wärmeversorgung über Gas versorgt. Diese Gasanstalten gab es mehrere in den Bezirken. Heute sieht man die oft als Industriedenkmäler. Das waren tatsächlich im Prinzip übelste Dreckschleudern, weil da aus Steinkohle Gas gewonnen wurde. Also stellt euch das schmutzig, dreckig, viel Arbeit vor, dort Schlosser zu lernen, wie er es getan hat von 1907 bis 1910. Wird nicht ein reiner Spaß gewesen sein, sondern harte Arbeit.
Ja, wir alle kennen uns bei harter Arbeit. Körperliche Arbeit sehr gut aus.
Ja, also kann man fühlen. Übrigens, gutes Zeugnis kriegt er da als Lehrling, wo wir bei Zeugnissen waren. Er gilt als verlässlich, er gilt als fleißig und auch als bescheiden, was offenbar eine Tugend ist, dort nur seinen Dienst zu tun und seine Arbeit zu verrichten und darüber nicht zu klagen. Also man kann vermuten, dass in dieser Zeit während seiner Lehre der Grundstein für die späteren Taten gelegt wurden. 1908, so wissen wir später, erschießt er seine Cousine im Wald. Sagt er, das tät ihm leid.
Ganz plötzlich
erschießt er seine Cousine im Wald und sagt, er hat gedacht, das ist ein Reh. Das
kann passieren.
Und
wie, dann passiert nichts? Er schießt seine Cousine, ich habe gedacht, es war ein Reh, ja dann, gut,
ja,
kann passieren.
Also wird wahrscheinlich irgendwie unter den Teppich gekehrt, diese tote Cousine, was trotzdem passiert ist, sie stecken ihn in so eine Fürsorgeerziehung parallel zu seiner
Lehre. Ach so, wie alt war er denn zu dem Zeitpunkt?
Da ist er jetzt 15 Jahre alt.
Ah, okay.
Und die stecken ihn nun 1908 in eine Fürsorgeerziehung. Das ist noch Preußen, ne? Also wir können uns vorstellen, was Fürsorgeerziehung bedeutet. Das wird ein Kinderknast gewesen sein vom Allerfeinsten. Er geht parallel auch arbeiten. Also halbes Jahr Fürsorgeerziehung. Parallel zu dieser Lehre als Schlosser in der Berliner Gasanstalt. Was er tut, sowieso, er treibt sich sehr gerne in der Nähe von Falkenhagen rum. Das Falkenhagen, wenn man sich das heute auf der Karte anguckt, ist in dieser Spandauer Ecke anzusiedeln, geografisch. Was wichtig ist zu wissen, ist, dass es dort ein riesen Forstgebiet gibt, und zwar sowohl im heutigen Spandau als auch ja, auf der Berlin-Seite, als auch auf der Brandenburg-Seite ein verbundenes Waldgebiet am Falkenhagener See, und der Spandauer Forst ist ein riesen Waldgebiet auch zu dieser Zeit schon. Da ist der gerne. Da gibt es einen See, der heißt Falkenhagener See, und der ist relativ groß. Zu der Zeit ist das auch ein sehr beliebtes Jagdgebiet für Jagdgesellschaften. Ne? Man ging da kaiserlich mit großer Entourage auf die Jagd und ließ sich diverses Rotwild vor die Flinte treiben. Also auch dort war schon viel los in dieser Jagdregion. Schusswaffenbesitz scheint nicht so besonders gut durchgeregelt zu sein. Wir befinden uns jetzt ja auch so langsam in dem Bereich, ne, bei Jägern sowieso, und da sind Waffen irgendwie sind da. Später kommen wir auf diese Waffengeschichte nochmal stärker zurück, denn im Dezember 1911 erschießt er abends eine unbegleitete Frau auf der Chaussee. Die geht da vor ihm. Da ist er gerade 18 und aus der Fürsorgeerziehung raus.
Den Zusatz unbegleitet, sehr gut.
Eine unbegleitete sind sowieso ein paar ganz schöne Formulierungen.
Eine Frau,
aber
war ja unbegleitet.
Verwechselt, ja. Oder?
Was sagst du, Jochen?
Warum verwechselt oder wieder ein Reh gesehen? Oder?
Gucken wir mal. Also er zieht eine Selbstladepistole, um die wird sich als auch noch ein paar Mal drehen, also im Gegensatz zu vollautomatischen Pistolen muss bei so Selbstladepistolen, das ist eine Halbautomatik im Prinzip, wurden ab 1893 hergestellt. Kennt man vielleicht hier diese Walther PKK um 1900. Es gibt auch diese Standardpistolen, die dann später im Ersten Weltkrieg genutzt wurden. So eine ist das. Also er erschießt sie auf der Chaussee, beraubt sie um ihren Wochenlohn. Sie scheint ein Dienstmädchen zu sein, den sie dabei hat. Das wird auffällig. Er gesteht auch die Tat, sagt aber bei der Polizei aus, also er ist hinter der hergegangen und hat nur mit der Pistole gespielt. Er hatte sich die gerade gekauft. Und dabei hat sich nun ein Schuss gelöst.
Und er dachte sich, wo das blöderweise schon mal passiert ist, kann er ja noch, das Geld braucht sie jetzt ja nicht mehr mitnehmen oder was?
Das wird dann viel später, da werden wir den ersten Polizeifehler sozusagen, wobei wir uns da nicht aus dem Fenster lehnen können, weil halt die Möglichkeiten relativ schlecht sind. Aber man glaubt ihm, es wird also nicht auf Raubmord gegangen, was es dann ja wäre. Ne? Ich erschieße jemanden und beklaue ihn um sein ganzes Hab und Gut, sondern es wird auf fahrlässige Tötung gerichtet und er wird zu 9 Monaten Gefängnis verurteilt.
Dass der schon mal jemanden erschossen hat, haben die da vergessen oder war das noch irgendwo in
den Akten? Auch nicht dokumentiert. Also wir haben auch einiges an Akten nicht mehr. Oder vielleicht
war ja
ist
im
es
Wald.
So.
Oh ja.
Von 1912 bis 1914 haben wir keine Aufzeichnungen. Die Zeiten sind wild. Vermutlich arbeitet er aber weiter als Schlosser im Reichsbahn-Ausbesserungswerk. Und Berliner, Berlinerinnen, die jetzt zuhören, heute ist das bekannt als RAW-Gelände. Da sind jetzt viele Clubs, Ateliers. So. Das ist im Herzen von Friedrichshain. Ich habe in der Nähe lange Jahre gearbeitet, Vorsicht, wenn man da morgens zur Arbeit geht, dann fallen einem die Leute aus dem Club entgegen. Ist auch immer viel und Erbrochenes auf dem Gehweg, muss man immer schön die Füße hochheben. Entschuldigung. Ne, also da ist heute auch eine Menge los, aber anderes. Also wenn man bei klarem Verstand ist, weil man zum Beispiel arbeiten gehen muss, trifft man da Leute unter Einfluss von Wirkstoffen, die ulkige Gespräche führen wollen. Mhm. Muss man dann an der Warschauer Straße morgens ein bisschen schneller gehen.
Und aufpassen, nicht in eine Kotze treten.
Genau. Also der arbeitet da im Reichsbahn-Ausbesserungswerk und ist halt ein ziemlicher, ja, man würde so sagen, ein ziemlicher Loner. Der ist viel alleine unterwegs und halt sehr gut im Wald. Hat da auch echt so Fertigkeiten. Der kann jede Vogelstimme erklären, was das nun wohl für ein Vogel sei.
Etienne, dein Ding.
Ja, ich hörte davon, Vogelkundler.
Und ich kann sogar die, ich kann die sogar nachmachen.
Mach mal.
Ja, sag mal einen Vogel.
Starr.
Ist das süß. Genau so.
Okay, vielleicht ist es ein Rotkehlchen, das gerade ertrinkt.
Nee, ich fand das total zauberhaft.
Es ist ein sehr schüchternes Rotkehlchen. Es ist, traut sich noch nicht so. Es hat noch nicht dieses Selbstbewusstsein.
Oh, das hat Logorö.
Ja. Ach, mein Habicht.
Das ist ein Pudel.
Das klingt wie ein Pinguin oder so ein Seehund oder so.
Genau so, glaube ich, macht ein Habicht.
Das ist der südpreußische Habicht. Der hat ein bisschen, der hat viel durchgemacht auch.
Das Ding ist halt, die meisten Habichte in der freien Natur machen das falsch.
So nämlich. Das ist noch der Urhabicht.
Ja.
Aber wie das so ist, die nachfolgenden Generationen wollen sich von ihren Eltern distanzieren.
Die haben das dann direkt
anders so. Ja, es ist furchtbar. Also in der Habicht, ja, das ist ein ganz eigenes Thema.
Ja, ja.
Ja, 1912 bis 1914, liebe Kinder, klangen die Habichte in Spandau so. Vielleicht hatten sie den Schumann gesehen und sich gedacht, wir machen mal eine andere Sprache damit. Ne, weiß ich nicht. Jedenfalls, wir haben keine Aufzeichnung bis 1914. Was dann aber passiert, 1914 steht in den Geschichtsbüchern dieser Welt, nämlich der Erste Weltkrieg geht los. Und zwar dauert der 4 Jahre lang bis 1918. Jetzt hat er seine Lehre rum. Und wird am 6. Februar zum Militär gezogen.
Übrigens, wenn ich da kurz was zu sagen darf.
Sehr gerne.
Aus heutiger Sicht ist das ja gar nicht so lange, ne? Weil man denkt ja so Erster Weltkrieg und man weiß ja um die Bedeutung und so weiter. Aber wenn man sich anguckt, wie lange jetzt schon der Russland-Ukraine-Krieg geht und dann mal dagegen hält, der Erste Weltkrieg, 4 Jahre nur, das ist ja eigentlich gar nicht mal so lang. Also es ist natürlich zu lang, weil jeder Krieg natürlich zu lang ist, aber generell 4 Jahre für einen Weltkrieg, da haben die sich ja relativ schnell wieder eingekriegt.
Ja, die haben vor allen Dingen relativ wenig erreicht, ne? Und diese Stellungskriege, da kommen wir vielleicht nochmal drauf, auch was mit den Menschen passiert, den Männern, die in diesen Krieg rein mussten. Das ist nicht ganz unwesentlich für die Geschichte, denn er wird zum Militär gezogen und muss tausenden Soldaten gleich da antreten, kämpft unter anderem auch in Flandern. Er lernt dort auch das treffsichere Schießen, das macht ihm also auch im Krieg Spaß, wird zu seiner Leidenschaft. Er dient da in mehreren Truppenteilen und wir wissen ja, dass dieser Erste Weltkrieg, das speziell im Jahr 1916 das Jahr der größten Schlachten, der Materialschlachten war. Wer sich dafür interessiert, um mal einen Eindruck dazu von diesen Stellungskriegen zu bekommen, total empfehlenswert ist der die Verfilmung, die, glaube ich, auch einen Oscar gewonnen hat. Ne? Denn, wie heißt er nochmal, der Film? Gott, jetzt habe ich es angeteasert, jetzt fällt mir der Titel nicht ein.
Ich weiß es nicht.
Im Westen nichts Neues. Ist eigentlich so, also das gibt nochmal ein richtig, richtig gutes Bild, was von der Atmosphäre, von diesen Kämpfen, das waren ja Kämpfe Mann gegen Mann, da wurden Gasangriffe, da wurden neue Methoden eingesetzt.
Und da war es ja auch so, dass die Soldaten, also die jungen Männer, das waren ja teilweise, also wirklich, weiß ich gar nicht, wie, waren die sogar minderjährig, also wirklich blutjunge Männer, die von Tuten und Blasen keine Ahnung hatten. Und die haben sich ja richtig gefreut. Das war ja damals, wurde denen das ja so verkauft, dass sie auch, was das für eine Ehre ist, da an die Kaiser Front zu dürfen. Die konnten es nicht erwarten, an die Front zu gehen, nur um dann eben ein böses Erwachen zu erleben. Aber das kann man sich heutzutage kaum noch vorstellen.
Nein, und diese Anfangseuphorie wich sehr, sehr schnell dem ganz klaren Grauen an dieser Front. Da kamen einfach wahnsinnig viele Menschen auch nicht wieder nach Hause, weil das so eine eigentlich absolut vernichtende Stellungskriege waren, wo klar war, da verloren Familien alle Söhne. Also wir sagen mal nur die Schlacht von Verdun oder die Schlacht an der Somme, die sind in die Geschichte eingegangen als die allerschrecklichsten, verlustreichsten Schlachten. Und die Heimkehrer dieser Schlachten, die werden jetzt auch deutlich nicht als Helden gefeiert. So heldenhaft, wie die losgefahren sind, so kaputt kommen die zurück. Vielleicht kennt ihr diese Bilder von diesen sogenannten Kriegszitterern, die mit diesen Traumata von dem Bombshell-Syndrom haben.
Hat doch Tom Hanks in Saving Private Ryan.
Ja. Blinde, Amputierte, Leute mit Granatsplitterschäden. In dieser Phase kommen Menschen zurück, die in den Straßen der Großstädte, vor allen Dingen in Berlin, auf Rollbrettern unterwegs sind, weil sie keine Beine mehr haben, ohne Versorgung, hochdekoriert, aber nicht besonders angesehen. Also das geht jetzt los. Er zieht sich bei Kämpfen einige Verletzungen zu. Er muss auch mehrmals ins Lazarett. Der mittlerweile sehr gute Schütze bekommt auch eine Auszeichnung an die Uniform gehängt, nämlich das Eiserne Kreuz. Das Eiserne Kreuz wird von Kaiser Wilhelm 1915 allen an die Brust gepappt, die für Gott und Vaterland besonders viel geschossen haben und geschafft haben.
Wie gab es das?
Das gab es für Tapferkeit vor dem Feind. Okay. Gab es auch in mehreren Ausführungen, also zweiten Grades, ersten Grades und so weiter. Mit diesem Eisernen Kreuz kamen viele zurück. Niemanden hat das mehr interessiert, ob jemand so ein eisernes Kreuz am Revers hängen hatte oder nicht. Gelegentlich hat er Heimaturlaub. Das wird für uns wichtig, weil obwohl er im Kriegsdienst ist, Dinge passieren. Gelegentlich kommt er zurück nach Spandau und er wird auch, das ist aktenkundig, einmal gesucht in dieser Zeit, nämlich im Raum Mainz. Und zwar sucht ihn die Polizei wegen Körperverletzung. Ihm wird angelastet, er habe auf einer Straße eine Frau überfallen, um sie im Straßengraben zu vergewaltigen. Um seine Identität zu verstecken, zieht er ihr den Rock übers Gesicht, zieht ein Messer und sticht zu. Die Frau überlebt das. Er kriegt da nichts weiter hin, lässt von ihr ab. Das Ganze dauert eine halbe Stunde. Er kann vorerst nicht aufgespürt werden. Also die können den nicht identifizieren. Der ist irgendwie unterwegs. Also wir sind in diesem Ersten Weltkrieg. Wie jetzt nun Friedrich Schumann 1918 bei Kriegsende heimkehrt, können wir uns vorstellen. Also besser ist er nicht geworden. Vorher schon ein Einzelgänger, komischer Typ, irgendwie auf Schusswaffen fokussiert, kommt zurück und wird beschrieben später als absoluter Menschenhasser. Hält nicht aus, wenn Menschen sich verhalten. Hat zu allem Menschenverhalten auch eine Meinung. Körperlich halbwegs unversehrt und läuft nun durch dieses Berlin, durch dieses Spandau und vor allen Dingen durch Spandauer Forst und Falkenhagener Forst in dieser grauen Uniform. Machen übrigens ganz, ganz viele Heimkehrer. Die haben einfach weiterhin diese graue Uniform her, sind bettelnd auf den Straßen unterwegs, haben in der Inflation und in der großen Arbeitslosigkeit keinerlei Chancen, irgendwie durchzukommen, außer mit Almosen. Also es entwickelt sich jetzt in den Metropolen diese neue Form der Kriminalität aufgrund der Lage. Diese unruhige Zeit ist nicht nur in Berlin so, sondern im gesamten Deutschen Reich. Es geht um Hunger, es geht um Geldentwertung, es wird alles ständig teurer. Es kommt zu Aufständen, es kommt zu Streiks, plus der Kaiser dankt ab. Und die Weimarer Republik wird ausgerufen. Mit ihr übrigens auch eine neue Gesetzgebung. Unter anderem auch neue Vorgaben in der Kriminologie, da kommen wir noch drauf. Also Hunderttausende, die aus diesem Krieg heimkehren, finden nicht wieder zurück in ein sogenanntes geordnetes Leben. Ebenso viele finden keine Arbeit. Es gibt sehr, sehr viel gescheiterte Biografien. Wir kommen nochmal auf die Wohnungssituation. Wir hatten das schon bei Karl Großmann, diese vielen, vielen Familien, die in einem Zimmer zusammengepfercht sind, diese Toiletten auf der halben Treppe. 4 oder 5 Erwachsene mit allen Kindern in einem Zimmer. In diesem Zimmer wird Wäsche gewaschen und getrocknet. Also die allerärmsten sind auch immer hungrig und krank. Und es gibt sehr wenige sehr Reiche, die in diesen goldenen 20ern dieses sehr ausufernde Leben, das wir aus Filmen wie Babylon Berlin beispielsweise kennen, in den Bars und in den Clubs der Stadt feiern. Ähnlich, diese ständige Mangelernährung fordert natürlich ihren Preis. Die hygienischen Zustände sind unter aller Kanone. Ähnlich wie in diesen Mietskasernen lebt auch Schumann in der Starkener Straße 6. Menschen stören ihn. Aus den Gerichtsakten wissen wir auch von eigenen Aussagen und Beobachtungen seiner Verwandten, dass er es nicht aushalten kann, wenn Menschen lachen, wenn Menschen feiern.
Ich erkenne mich da wieder.
Wenn Menschen Freizeit irgendwie nett verbringen. Kurz also, Lebensfreude triggert den richtig hart. Lebensfreude von anderen Leuten, wenn sie ihm begegnet, wenn sie ihm vor allen Dingen im Spandauer Forst und im Falkenhagener Forst begegnet, in Form von Liebespaaren, in Form von Leuten, die Picknick machen wollen, in Form von Jagdgesellschaften. Und was wir jetzt in der Reihenfolge haben, geht aus Gerichtsakten hervor, Zeugenaussagen, seinen Geständnissen, später auch Nachforschungen der Kriminalpolizei Berlin. Im September 1916 ist Schumann unterwegs und versucht, den Hegemeister Köpke in Dansbrück zu erschießen. Der hat ihn im Wald beobachtet, wie er da unterwegs ist, und hat ihn angesprochen. Er feuert 8 Schüsse auf den, trifft aber nicht und verzieht sich. Also das ist schon mal aktenkundig.
Also hat Schumann, Köpke aber Glück gehabt, oder?
Köpke hatte schon mal Glück. Ein paar Leute werden noch Glück haben, denn was offenbar ein Modus operandi bei ihm ist, ist eine ziemliche Wahllosigkeit, was das Schießen angeht. Der schießt auf alles, was, also erstmal imitiert er den ganzen Tag Vogelstimmen und dann schießt er auf alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Also er entwickelt jetzt in den Jahren das, was Menschen als später vor Gericht als irrsinnigen Menschenhass beschreiben. Er hat auch einen Traum gehabt, vorher mal, nämlich er wollte gern Lokführer werden. Er wollte gerne Lokführer werden und ein blondes Mädchen heiraten. So bescheiden war der Wunsch. Das rückt irgendwie in weitere Ferne.
Da hätte keiner von uns was gegen gehabt, ne?
Nee, hätte er gerne machen können. Hat nicht geklappt, gaben vielleicht die Zeiten auch nicht so her. Mai 1917. Da versucht Schumann, in die Töpferei Schreiber in Falkenhagen einzubrechen.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Die haben Nachtwächter, diese Töpferei. Der Nachtwächter will ihn verjagen und rennt ihm auf die Dorfstraße hinterher. Der dreht sich um, der Schumann, und der erschießt ihn. Es ist der 4. Juli 1917, also relativ eng dran. Vielleicht ist auch noch was dazwischen passiert. Wir wissen das nicht so ganz genau. Er übrigens später auch selber nicht mehr so richtig. Ist auch viel los. Am 4. Juli 17 wird er bei der Falkenhagener Polizei vernommen zu einer seiner früheren Taten. Wir wissen nicht genau, welche das ist, aber da soll was protokolliert werden. Also er wird mehr oder weniger ordnungshalber vernommen. Das gefällt ihm nicht. Er schießt auf die beiden Gendarmeriemeister Geiseler und Lemm und kann entkommen. Ebenfalls im Sommer 1917 überfällt er am Falkenhagener See eine Frau Sch. Die steht nur mit SCH in den Akten, also die Frau Sch, vielleicht Schneider oder Schuster oder wie auch immer. Er versucht, sie zu vergewaltigen, was ihm nicht gelingt, weil die kämpft. und zwar richtig. Der schleift sich jetzt zum See und will sie da ertränken. Und sie wird später aussagen, er habe geschrien und getobt und zu ihr gesagt, mit dir, ah, es ist ja nichts zu wollen. Na, hat also ne, auch das nicht mehr hingekriegt, sie zu vergewaltigen. Er taucht sie unter, in dem, mit dem Ziel, sie zu ertränken. Entschuldigung. Sie wird bewusstlos, überlebt das aber. Das kriegt er aber nicht mit. Die macht später eine Aussage. Er schießt und wütet danach weiter im Wald und um den See und rund um diesen Falkenhagener Forst herum und geht wahllos auf alles los, was ihn stört. Jetzt müssen wir uns ja, können wir uns ja denken, wenn er dauernd geschossen wird, das muss doch jemand hören, das muss doch jemandem auffallen, das sind nicht diese ruhigen Zeiten. In diesem Jagdgebiet wird zwar ohnehin viel geschossen, halt eher von Jagenden auf Tiere und nicht von Leuten auf Leute. Die Presse kriegt das auch mit, dass ein bisschen mehr los ist und berichtet über Vergewaltigungen, die unaufgeklärt sind, über Angriffe durch Schüsse, über vermehrte Gewalttaten. Viele dieser Artikel sind in Archiven abrufbar. An dieser Stelle noch eine Empfehlung nochmal für das Polizeimuseum Tempelhof. Da hängt auch einiges und auch die BZ, die Berliner Zeitung, hat irgendwann mal ihre alten Ausgaben aus der Zeit hervorgeholt und in einem Artikel, ich glaube von 2018, diese Berichterstattung nochmal zu Schumann herausgegeben.
Das klingt aber auch jetzt alles nicht so, als würde er irgendwie aufpassen wollen, dass er nicht erwischt wird oder dass er sich clever verhält, dass man ihm irgendwas nachweisen kann. Das klingt so, der dreht einfach immer durch.
Ja.
Ich denke gerade, wie viel Glück die Frau hatte, die er da versucht hat zu vergewaltigen, zu ertrinken, weil bewusstlos zu werden, während dich jemand versucht zu ertrinken, ist ja alleine schon sehr leicht und sehr oft tödlich. Ne? Einfach, wenn du im Wasser bist und bewusstlos.
Ja, also was für zähen Menschen er begegnet, das werden wir auch nochmal gleich sehen. Ein paar Wochen später, nach dieser Geschichte mit der Frau überfällt Schumann im Wald wieder eine Frau, die hat ein Kind dabei. Jetzt ist die Frau clever und setzt so einen Trick ein und sagt, also sie würde, schnallt schnell, dass der die vergewaltigen will natürlich und sagt, das ist alles, wir machen das hier einvernehmlich, ich möchte nur, dass das Kind nicht in der Nähe ist. Das Kind soll erstmal irgendwie ein bisschen, labert den voll, das kriegt die hin, sagt sie, wäre ihm zu willen, aber das Kind soll außer Sichtweite sein, das tut sie und nutzt die Gelegenheit, um wegzulaufen. Er hinterher. Jetzt kommt zufällig in dieser Situation der Falkenhagener Lehrer Paul, der ist nämlich der Mann dieser Frau und der Vater dieses Kindes, an der Szene vorbei und vertreibt Schumann. Das wird ihm später noch auf die Füße fallen. Was er jetzt lernt, ist, dass er nur noch bewaffnet arbeitet. Also er hat offenbar nicht immer seine Schusswaffe dabei, wenn er Dinge tut. Übrigens legt er auch über einen sehr langen Zeitraum und immer wieder sehr regelmäßig Brände. Es ist die Zeit in Berlin und Umgebung, wo auch die ersten Branduntersuchungskommissionen gegründet werden, weil das häufig vorkommt, Brandstiftung, und viel häufiger als vorher. Also jetzt arbeitet Schumann nur noch bewaffnet. Er schießt auf Förster, er schießt auf Dienstmädchen, die da in den, ne, dort im Forst gibt es einige Wochenendhäuser, so könnt ihr euch das vorstellen. Da ist natürlich Personal unterwegs, was dann die Jagdgesellschaften bedient. Die sind unterwegs, da schießt er drauf auf Anwohner, er schießt auf Waldarbeiter. Er guckt, wo sind Jagdgesellschaften unterwegs, schießt da rein aus dem Hinterhalt. Er schießt auf Wanderer. Vollkommen willkürlich, vor allen Dingen immer dann, wenn gute Laune droht von Menschen, die ihm begegnen, die irgendwie ihre Freizeit da verbringen. Er schießt auch auf Liebespaare. Die sind ihm ein ganz besonderer Dorn im Auge.
Ja, wenn ihm gute Laune schon widerspricht, dann Liebespaare im Wald erst recht, oder?
Genau, da geht zum Beispiel einmal ein Student mit seiner Freundin im Wald spazieren, der fängt sich eine Kugel in die Hand. Von Schumann ist die Hand kaputt, komplett. Keiner weiß, wer es war. Gefasst wird er nicht. Er läuft unscheinbar, schlacksig, das ist ein Allerweltstyp so. läuft er in seiner Felduniform rum und so sehen Tausende aus. Wie der. Also das ist ein Allerweltstyp. Eine Frau, von der ich während der Recherche besonders Fan wurde, ist die Frau Möbius. Denn die Frau Möbius, die wird später vor Gericht aussagen, sie stehe gerade auf dem Balkon ihres Landhauses im Forst, als Schumann auf sie schießt. Frau Möbius wird später vor Gericht berichten, es sei nichts passiert, schließlich habe sie geistesgegenwärtig mit einem Tisching zurückgeschossen.
Wem was?
Mit einem Tisching. Das ist ein, eine Handfeuerwaffe mit kleinen Kalibern, die nach einer Stadt benannt ist und ist eine altertümliche Form von Waffe, die auch auf der Jagd benutzt wurde früher. Das ist eine Tisching, die hatte offenbar die Frau Möbius zur Hand und hat sich gedacht, wenn der auf mich schießt, schieße ich mal zurück. Also ich bin jedenfalls Fan von Frau Möbius. Es ist nicht nur das Schießen, was den Schumann in die Wälder treibt. Er legt, wie gesagt, auch gerne Feuer. Brandstiftungen werden mehr. Und Schumann macht das nicht nur in den Sommerzeiten, wo so ein Waldbrand sich auch mal richtig schnell ausbreitet, sondern der zündelt insgesamt ganz gern. Im Januar 1918, im Winter, legt er zum Beispiel einen Brand an einem Wochenendhäuschen in Falkenhagen, in der Hoffnung, dass sich daraus ein ordentlicher Waldbrand ergibt, um dann den Brand zu beobachten, um dann die Löscharbeiten zu beobachten und so weiter und gegebenenfalls wieder auf Menschen zu schießen. Das brennt jetzt, dieses Häuschen. Da kommen zwei Männer daher, ein Lokomotivführer und sein Begleiter, die eine Löschmannschaft bilden. Schumann beobachtet die Szene und beobachtet, wie die löschen oder es versuchen und schießt aus dem Hinterhalt mehrfach auf diese Männer mit der Begründung später vor Gericht, weil sie sich so dumm anstellen. Hm. Am 22. Juni 1918 zündet Schumann von Rachegedanken am Lehrer Paul, wir erinnern uns, der hatte ihn vertrieben, als er dessen Frau vergewaltigen wollte, zündet der dessen Wohnlaube an, in der er mit Frau und Kind schläft. Vorher verrammelt er den Eingang, der Schumann. Frau und Tochter werden von dem Knistern der Flammen wach und wollen fliehen, kommen nicht raus, die Tür ist ja zu. Der Lehrer Paul steht oben am offenen Fenster und versucht irgendwie oben da in dem Häuschen einen Ausweg zu finden aus dem Häuschen. Schumann steht unten und erschießt ihn. Frau und Tochter bitten flehentlich um Gnade. Der lässt die laufen und die können später, also er lässt sie erstmal erst von ihnen ab und die können später durch die Fenster das Haus verlassen und den Brand löschen. Das Jahr 1918, in dem befinden wir uns jetzt, ist sehr, sehr bewegt, verschafft Schumann aus Tätersicht ebenso wie die gesamte soziale Lage ungeahnte Möglichkeiten. Wir hatten es schon, der Kaiser dankt ab, die Republik wird ausgerufen, die Polizei organisiert sich neu. Und das ist vielleicht einer der wichtigsten Gründe jetzt 1918, warum so vieles nicht funktioniert. Also jetzt muss die Polizei vom Instrument des Staates, was sie vorher war, zum Diener des Volkes werden. So nennt es Karl Severing, der ist zu der Zeit Innenminister, preußischer Innenminister. Jetzt werden gegründet Morduntersuchungskommissionen. Jetzt werden gegründet Branduntersuchungskommissionen. Und legendär wird kaum zwei Jahre später der uns schon durch den Fall Karl Großmann gut bekannte Ernst Gennert, der Buddha vom Alexanderplatz sein, der die ersten mobilen Tatortuntersuchungsautos erfunden hat und damit die Kriminaltechnik revolutioniert hat. Das alles findet aber jetzt erst statt und derzeit ist noch ein ziemliches Durcheinander. Das spielt Schumann in die Karten. In derselben Nacht, in der er auch das Lehrerhaus anzündet und den Lehrer Paul erschießt, dann abdreht und Frau und Kind die Möglichkeit zur Flucht sozusagen gibt, dreht Schumann in seiner Wohnung in der Starkener Straße das Gas auf, um seine derzeit dort wohnende Schwester zu vergiften. Auch das misslingt. Es kommt der 12. März 1919, da heiratet er die Arbeiterin Erna Meta Minna-Schmeling in Spandau. So viel Zeit muss sein. Sie will später gar nichts von seinen Waldaktivitäten mitbekommen haben und hat gesagt, der war immer nur arbeiten als Schlosser. Gar nichts mitbekommen angeblich. Also 6 Wochen nach der Hochzeit ist Mai 1919. Ein Forstgehilfe aus Altfinkenkrug namens Tim ist jetzt an der Reihe. Schumann schießt auf ihn. Er überlebt das. 2 Wochen später, am 8. Juni 1919, ist das Liebespaar Kiewit Reich rund um den Falkenhagener See unterwegs. Und zwar wollen die zelten. Also wie es junge Leute heute tun, machen es junge Leute auch damals.
Zelten. Nicht wie es junge Leute, ich habe noch nie gezeltet. Ich habe einmal in Dänemark
junge
gezeltet.
Leute tun, Jochen, ich habe noch nie gezeltet.
Ich finde den Fehler.
Ich habe noch nie in einem graumelierten T-Shirt gezeltet.
Leute, zelten ist echt scheiße. Ich habe einmal in Dänemark mit meiner Freundin damals gezeltet.
Der Beweis.
Und es waren nur Mücken im Zelt. Es war heiß, weil wir das Zelt an den falschen Platz gestellt haben. Die Sonne ballerte morgens rein. Man konnte ab 6 Uhr nicht mehr schlafen. Überall Idioten auf diesem Zeltplatz, außer
euch.
Außer euch.
Ja. Richtig. Das ist so wie zu sagen, Autofahren ist richtig kacke. Ich hatte mal einen Trabi, der ist kaputt gegangen, nachdem ich ihn aus Versehen in den See gesteuert habe.
Und junge Leute fahren nicht Auto.
Wann wart ihr
ein
das letzte
Beweis
Mal
Beweis dafür ist, 1982 bin ich einmal Auto gefahren und das war nicht cool.
Wann wart ihr zelten und wann hat es euch mal Spaß gemacht?
Als junge Leute war ich. Ja,
als ich jung war.
Zelten,
wie oft weil man mit der Sportjugend Hotels hatte. Mit der Sportjugend Hessen war ich zweimal. Einmal in Sardinien zelten, einmal in Korsika auf dem Zeltplatz. Waren die besten
auch.
Und schönsten Sommerurlaube, die ich je hatte.
Hast du das Zelt aufgebaut?
Natürlich nicht.
Ich weiß
ja, aber warum sollte ich? Was ist das denn jetzt für ein Argument?
Weißt du,
wie schnell man heutzutage ein Zelt, du kaufst ein Zelt, die bauen sich quasi von alleine auf.
Schmeißt das nur noch so.
Schmeißt das in die so Luft oder in
Pressluft.
Ja. Das ist wirklich einfach, ein Zelt aufzubauen. Das ist ja nicht mehr so wie früher, dass du das aus Stöcken und einer Plane selber baust.
Genau. Und dir unheimlich die Finger klemmst mit diesen Nöppeln, die in diese Löcher
müssen. Baby-Eierleicht, echt.
Baby-Eierleicht.
Also liegt es jetzt daran, dass du kein Zelt aufbauen kannst oder was?
Nee, das kann ich sehr gut, aber ich
habe... Das kann ich sehr gut. Wie oft hast du denn schon mal ein Zelt aufgebaut?
Wann zuletzt?
Das letzte
nach
war,
Dänemark.
Das
kann letzte. Ich, mit welchem Selbstbewusstsein du das sagst, nachdem du gerade gesagt hast, du einmal zelten warst 1973?
Das letzte hatte ich... Das letzte,
kann ich sehr gut.
Jetzt lass mich doch mal ausreden. Das letzte Zelt, was ich aufgebaut habe, war das... Nee, das vorletzte war das. Das war das Yps-Zelt aus der Mülltüte. Kennt ihr das noch?
Ja,
das war... Das war 1981 oder was?
Jesus Christ.
Das war, kennt aber, das, ne? Das war so ein Dreieckszelt, wo man sich, das war eigentlich eine Mülltüte,
ja.
Eine größere Mülltüte, ja. Wo man so ein Seil oben spannen musste und unten 4 Heringe.
Ich wollte gerade sagen, du nimmst jetzt aber nicht das, den als Maßstab das Yps-Zelt.
Nein, das war doch jetzt so ein Spaß.
Aber Jochen, ich habe 2 Fragen. Also Enya, erstmal muss ich dir beispringen. Also ich habe auch Zelten immer gehasst. Ich lasse Zelten. Madame lässt Zelten. Bitte zeltet doch ihr. Ich hätte gerne
ein. Ich gehe ins Hotel neben dem Zeltplatz.
Genau, total gerne. Und kratze euch auch morgens die Ameisen von der Butter, wenn ich kurz an eurem Zelt vorbeikomme. Aber Jochen, mich interessiert vielmehr die Freundin, mit der du da in Dänemark gezeltet hast. Bist du mit der jetzt verheiratet?
Nee.
Ah, siehste.
Das war jemand anders.
Okay. Wer denn? Erzähl mal ein bisschen.
Da war ich 18 oder 19. Das ist sehr, so lange ist es auch nicht her, aber es ist schon länger her.
Liebe Freundin von Jochen von damals, wenn du dich an diesen Zelturlaub erinnert hast, bitte schreib uns, wie es wirklich war.
Und wir sind zu einer Zeit dahin gefahren, wo gerade die, das ist im September und da kommen dann immer die Kreuzspinnen raus. Da schlüpfen die ganzen Kreuzspinnen. Das heißt, es waren nicht nur Mücken da, es war alles voller Kreuzspinnen. Das war so das Erlebnis, was ich mit Zelten verbinde. Danach habe ich gesagt, scheiß auf Zelten, mache ich nicht mehr.
Also es gibt schlimmere Erlebnisse mit Zelten. Ich mache weiter. Das Paar Kiewit Reich zeltet und sind rund um den Falkenhagener See unterwegs. Schumann erschießt den Mann, vergewaltigt die Frau, erschießt auch sie, beraubt die Leichen und begräbt sie am Ufer des Falkenhagener Sees.
Das ist schlimmer als die Kreuzspinnen, Jochen.
Ich wollte dich nicht unterbrechen, Alice, ich wusste, dass es so weitergeht.
Später wird die Kriminalpolizei die Leichen ausgraben und bergen, viel später. Ein weiteres Paar wird in dieser Zeit Schumanns Opfer, und zwar das Brautpaar Rieddorf-Wiedermann. Die werden in genau derselben Weise von Schumann umgebracht. Wir jetzt erkennen längsten Modus operandi. Der Straftatenvergleich, der für uns so selbstverständlich ist, aufgrund von kaum Erfahrung mit seriellen Tätern, ist noch nicht umsetzbar. Ne? Also die kommen noch nicht drauf, dass man irgendwie anders ermitteln kann. Das geht gerade.
Aber erkennen wir den wirklich? Weil wir haben jetzt, guck mal, wie verschiedene Sachen wir haben. Wir haben zufällig im Wald erschossen. Wir haben versucht zu ertränken und zu vergewaltigen. Wir haben Messerstecherei. Mhm. Wir haben Brandstiften. Wir haben zufällig auf einzelne Leute irgendwo im Wald geballert. Und was haben wir jetzt gehabt? Pärchen, also auch unterschiedliche Paare. Mengen von Personen, gekoppelt von Mord und irgendwie sexueller Gewalt als Verbrechen. Also so leicht ist das nicht alles einem Täter zu
ordnen. Es ist schon ordentlich, ne? Du hast recht. Diese Perseveranztheorie ist es, die steckt ja dahinter, wenn ich gucke, ist das vergleichbar, ne? Ist es immer wieder das Gleiche? Wird sich später herausstellen, ist bei ihm so. Ich greife mal ein bisschen vor, vermutlich sind es 25 Morde, die er begeht. Wir reden später nur von 7, die irgendwie ans Tageslicht gekommen sind durch Ermittlungen oder Zeugenaussagen, aber die Pärchen, die zum Beispiel, da ist immer die gleiche Vorgehensweise, und das sind mehr als diese 2, die später auch Aussagen, die auch überlebt haben teilweise. Jetzt ist in diesem Jahr 1919, in diesem Zeitraum, das kennen wir auch schon von seriellen Tätern, ist der so übergeschnappt, kann man fast sagen. Also es ging immer schneller, immer mehr. Ne? Es musste immer mehr werden, immer brutaler, immer heftiger. Und wie immer hat es irgendwann ein Ende, und das Ende kommt am 18. August 1919. Da ist es so, 8 Uhr am Abend, ist der Forstaufseher Wilhelm Nielbock aus Spandau, der ist 52 Jahre alt, unterwegs im Wald, sieht Schumann und spricht den an. Was machen Sie denn hier? Na, so nachts im Wald. Daraufhin schießt Schumann mit seiner Parabellum-Pistole, die wir schon kennen, 2-mal in die Brust. Dem Forstaufseher Wilhelm Nielbock gelingt es jetzt, nochmal aus seiner Schrotflinte, die er dabei hat, auf den wegrennenden Schumann zu schießen und verwundet ihn dabei an der Schulter. Nielbock kann sich in Menschennähe schleppen, wird noch in der gleichen Nacht ins Krankenhaus gebracht. Er liegt dort leider seinen Verletzungen, kann aber den Täter beschreiben. Und er kann jetzt sehr genau sagen, wie der aussah, bevor er verstirbt. Er sagt, das ist ein schlanker, mittelgroßer Blonder in feldgrauer Kleidung, und der hat Schrot in der Schulter. Ich habe dem nämlich in die Schulter geschossen. Am Folgetag dieses 18. August 1919, also am 19. August, meldet erstmalig die Abendausgabe des Berliner Tageblattes die Massenmorde am Falkenhagener See. Und in diesem Artikel ist schon zu lesen, dass seit 3 Jahren ein wohl allem Anschein nach geisteskranker Mann umherstreife und vermutlich 5 bisher unaufgeklärte Morde zu verantworten habe. Also kurz nach dem Angriff hat nun der Förster ihn beschrieben, mittelgroß, feldgraue Armeeuniform, Rucksack, Schirmmütze, Parabellumpistole, sehr genaue Aussage gemacht. Er schätzt den Schützen auf 25 Jahre alt. Er sagt auch noch aus, bevor er seinen Verletzungen erliegt, dass er denkt, es sei ein Wilderer gewesen. Es ist auch aktenkundig, dass der dritte Schuss auf ihn ein sogenannter Versagerschuss war, der nicht getroffen hat. Nun wird gesucht nach Schumann und genau nach der Beschreibung, und vor allen Dingen werden die Ärzte in der Umgebung alarmiert von der Polizei, dass sie sich sofort melden mögen, wenn jemand mit einer Schulterverletzung, mit Schrot in der Schulter, bei ihnen um Behandlung bittet. Und so geschieht's. Schumann geht am 20. August in die Arztpraxis von Georg Teppling in Spandau. Und der ist recht schnell dabei, ihn zu behandeln und zieht das ein bisschen in die Länge und kann in der Zeit erreichen, dass die Polizei kommt und Schumann verhaftet. Am 22. August 1919 meldet der Berliner Lokalanzeiger: Gestern Abend gelang es, den Verhafteten eines Doppelmordes zu überführen, der bisher noch für einen Doppelselbstmord angesehen wurde. Und da spricht der Artikel tatsächlich von dem Mord an Kiewit und seiner Freundin Reich. Der wurde tatsächlich in der Analyse durch die Ermittler erstmal als Pärchen-Selbstmord, weil wohl die Frau noch recht jung war und die Eltern nicht so besonders einverstanden mit dieser Verpaarung. War, so ist man erstmal von dem Selbstmord.
Aber fehlte da nicht die Waffe?
Bitte?
Fehlte dafür nicht die Waffe? Hat er die nicht erschossen?
Die haben ja die Leichen überhaupt nicht gefunden, erstmal. Also der hat die erschossen und die haben auch dann später die Kugeln gefunden, natürlich in den Leichen, mit denen, ne, er hatte sie ja erschossen, mhm. Aber als dieses Pärchen erschossen wurde, erschossen aufgefunden wurde oder fehlte, ging man von Selbstmord aus, ne? Zunächst und viel später dann durch seine Aussage.
Ja, die Sache ist halt, also wenn sich ein Pärchen irgendwie da gegenseitig erschießt, mhm. oder er sie und dann sich, dann müsste ja die Waffe da liegen.
Ach, so hast du das gemeint, Entschuldigung. Ja, das ist auch recht, eigentlich schon, ja. Aber in diesem Fall.
Naja, vielleicht hätte in deren Gedanken jemand die Waffe, obwohl das macht ja auch nicht so viel Sinn, hinzurennen und die Waffe zu klauen und das nicht zu melden.
Ja. Naja. Nur ist er verhaftet. Anfang Juli sitzt ein in Moabit. Anfang Juli 1920 beginnt der Prozess vor dem Schwurgericht des Landgerichtes 3 gegen einen der ersten Serienmörder im 20. Jahrhundert in der deutschen Kriminalgeschichte. Diesen Begriff gibt es noch gar nicht, man spricht noch von Mord in Serie. Die Anklage lautet: Mord in 7 Fällen, Mordversuch in 15 Fällen, 5 Brandstiftungen mit Tötungsabsicht, Notzucht in 11 Fällen, mehrfacher schwerer Diebstahl, 3 Raubüberfälle und diverse Einbrüche. Insgesamt sind es 54 Anklagepunkte. Das kann man entnehmen dem Stadtarchiv Potsdam vom 14. Mai 1924. Der Zeitraum der Taten liegt zwischen 1914 bis 1920. Es wird allerdings nur ein Teil von Schumanns Verbrechen verhandelt. Wir haben es noch mit der Todesstrafe zu tun. Schumann verlangt vor Gericht seinen Tod und wird verteidigt von einem, den wir auch schon kennen, nämlich von dem Strafverteidiger Frey, der auch Karl Großmann schon verteidigte, einer der prominentesten Strafverteidiger Berlins, der bekannt ist auch in der Kulturszene, totaler Frauenschwarm, so ein Typ, der unheimlichen Auftritt hat vor Gericht. Ganz, ganz integrer Mann, in den Nachtclubs gerne gesehen, hat immer so ein Monokel, viele sagten, der brauchte gar kein Monokel, der hat ganz super gesehen, aber der hat immer so ein Monokel, so damit konnte der so eindrucksvoll aus dem Auge fallen lassen in die Hand, wenn er irgendwas Wichtiges sagen wollte, ein Wahnsinnstyp, der verteidigt den und wird später sagen, dass er 8 Tage einen aussichtslosen Kampf gekämpft habe und fragt, also es ist ein Auszug aus einem tollen Buch von ihm, das er in den 60er Jahren geschrieben hat. Er ist nämlich als jüdischer Rechtsanwalt, musste er nicht viel später Deutschland verlassen und ist emigriert und konnte dem Holocaust entkommen. Später schreibt er in seinen Memoiren: 8 Tage kämpfte ich einen aussichtslosen Kampf. Kämpfte ich für Schumann? Nein, ich kämpfte einfach dafür, dass trotz aller Last der Beweise, trotz allen Abscheus, ihm das Recht zuteil wurde, dass jedem Menschen zusteht, so lange als unschuldig zu gelten, bis das Gericht über ihn sein Urteil gesprochen hat. Und er betont auch in diesem Prozess, dass er das auch für die Richter tut, um einen demokratischen Gerichtsprozess voranzutreiben. Er besucht ihn auch noch einmal. Also das zieht sich unheimlich, leider, muss man sagen. Denn Frey unterstützt seinen Mandanten. Er möchte schnell jetzt hingerichtet werden. Er sagt selbst, ich bin kein Bürger, ich bin ein Verbrecher. Sitzt lange, lange in Plötzensee und wartet, dass das Todesurteil verstreckt wird. Bittet nicht um Gnade, er sagt nur, er möchte jetzt das Recht auf diesen Tod haben. Zieht sich hin, weil es so eine Begnadigungsgeschichte noch gibt, wo überlegt wird, muss dann nochmal ein Minister dazu befragt werden. Das ist alles unheimlich langatmig für auch für Schumann selber. Dieses Gerichtsverfahren übrigens ist ein totales Tohuwabohu. Da sitzen wahnsinnig viele Frauen. Die Polizei bringt kistenweise Beweismittel. Die stecken die alle so in einen Karton. Kann man sich überhaupt nicht vorstellen heute, dass da nicht alles in Klarsichtfolien vorgezeigt wird, was gefunden wurde. Es ist ein Wahnsinnsspektakel. Am 26. August 1921, das ist ein Sonntag, besucht Rechtsanwalt Frey seinen Klienten nochmal in Plötzensee und sieht dem beim Essen zu. Der kriegt seine Henkersmahlzeit. Und zwar isst er Buletten, Teltower Rübchen und Grießflammerie mit Blaubeerkompott.
Gut.
Sein Rechtsanwalt sitzt dabei und wird später in seinen Memoiren, die heißen übrigens Ich beantrage Freispruch, wer sich für dieses in den 60er Jahren geschriebene Buch interessiert, das ist total lesenswert. Ich verlinke das auch nochmal. Hat viele, viele Leute verteidigt, berühmt. Er hat auch viel, viel Prostituierte verteidigt. Also der hat sich viel der Leute aus dem Rotlichtmilieu verteidigerisch angenommen. Also er guckt ihn nun beim Essen zu und es schreibt später, dass Schumann ihm während dieses letzten Essens alle Morde gestanden hat. Also das waren weit über 25. Es gab auch eine Liste. Also Frey hat damals mitgeschrieben. Diese Liste ist allerdings auf seiner Flucht verloren gegangen.
Ich habe eine blöde Frage zu dem Henker, zu dieser Henkersmahlzeit. Was passiert eigentlich, wenn ich, es ist vielleicht eine sehr blöde Frage, wenn mir das Essen runterfällt? So, ich nehme das an, es fällt mir runter, klatsch. Kriege ich dann neu?
Das ist eine echt gute Frage.
Also machen die mehrere Portionen schon mal zur Sicherheit oder gibt es wirklich nur eine, so eine Unikat? Also weiß keiner, ne?
Das müssen wir mal rauskriegen.
Wirklich, du zitterst vielleicht und lässt diese Henkersmahlzeit fallen oder ist es dann um dich geschehen mit dem Essen? Hast du Pech
vielleicht.
Gehabt? So, schade. Okay. Das geht also nur mir im Kopf rum, ja. Ich merke die Begeisterung bei den anderen. Das ist nur die Frage, die ich mir stelle.
Naja, es ist halt vielleicht auch nicht so ganz im Vordergrund. Dieses Essen wird ja immer wieder gerne nach vorne gezogen, Jochen. Ne? Diese Henkersmahlzeiten, gibt ja ganze Kochbücher, die damit arbeiten und wo man irgendwie, ne, die
Moment,
berühmtesten
es gibt
letzten Mahlzeiten.
Kochbücher so. Von Henkersmahlzeiten?
Ja, es gibt ein Kochbuch, irgendwie berühmte letzte Mahlzeiten. Habe ich irgendwie neulich mal gesehen. Was
und,
einem so.
Und das kochen dann Leute nach, hey, heute kochen wir die Henkersmahlzeit vom hier.
Ja, wisst ihr noch, wie ich euch versucht habe, das Salsa von Dorothea Puente beizubringen in Folge 3 oder wann das war oder 7? Das Kochbuch habe ich auch von
der. Oh Gott.
Das war richtig gut. Naja, bei Tagesanbruch weniger gut läuft es jetzt für Schumann, führt der Gefängnisbeamte den Gefangenen ins Haus 3. Es gibt jetzt Quellenlage, die scheiden sich die Geister, sagt man, glaube ich. Die meisten Artikel sagen, dass der damals recht berühmte Henker, Moment, wie hieß er jetzt nochmal? Oh Gott, jetzt habe ich den Henkersnamen vergessen. Egal. Also es gab einen Scharfrichter, der relativ Gröbler hieß der, glaube ich. Nee, Göbler hieß der Scharfrichter. Der hätte ihn mit dem Handbeil enthauptet. Das ist aber anscheinend nicht so. Dr. Erich Frey hat sich in seinen Memoiren da vertan. Das war wahrscheinlich der Berliner, der Nachfolger. Das war nämlich wahrscheinlich Lorenz Schwyz. Andere sagen, das kann auch sein Gehilfe Paul Späte gewesen sein, der diese Hinrichtung vollzogen hat. Also er merkt schon, die Aktenlage, die ist da ziemlich durcheinander. Was vielleicht nochmal interessant ist, so was passierte dann später an dem Tag seiner Hinrichtung. Und das fand ich eigentlich so den absoluten, da habe ich gedacht, jetzt schließt sich der Kreis. An dem Tag seiner Hinrichtung wird Karl Großmann in seiner Küche, wir erinnern uns, verhaftet, wo die Polizei reinlatscht, weil die Nachbarin gesagt hat, jetzt ist irgendwie richtig was los, und die Polizei ihn in flagranti beim Vernichten von Leichen in seiner Wohnküche verhaftet. Das geschieht am Tag der Hinrichtung. Wo man ihn bestattet hat, ist unbekannt, das weiß man nicht. Ich verlinke euch jedenfalls nochmal ganz viel Informationen dazu, auch zu den Artikeln. Ist einiges Interessantes dabei, was man sich angucken kann. Und ja, es ist vielleicht ein ganz interessanter Teaser für unsere nächste Folge, wo es dann in die hochtechnisierte Welt geht, in der ermittelt wird, ne, Georg?
Ich wollte gerade sagen, es ist jetzt aber ein spannender Übergang.
Oder? Mhm. Ich wollte mal Folge teasen. Ich wollte mal von...
Was ganz anderes.
Von Scharfrichter wollte ich mal zu Instagram teasen. Ja. Und ja, das gucken wir uns nächstes Mal an.
Ich freue mich sehr drauf.
Ich mich auch. Übrigens, vielleicht noch, wen es interessiert. 1922, ein Jahr später, nach diesem Prozess, nach diesem ersten Prozess gegen einen ersten Serienmörder der Neuzeit, wurde das Reichskriminalpolizeigesetz erlassen. Das heißt, da ging es dann los mit der neuen Polizeigesetzgebung, Bildung ein Jahr später der Internationalen Kriminalpolizeilichen Kommission, also auch sowas wie, ne, internationale Fahndungen, internationale Ermittlungen. Georg, du hast es gerade gesagt, ne, Vernetzung, wie kann das funktionieren irgendwie in diesen Zeiten, da ging das dann los. Und dann kam bei uns in Deutschland die Zeit, wo überhaupt nichts mehr rechtsstaatlich stattfand. Und damit war viel, viel, was aufgebaut wurde, dann auch hinfällig.
Und wen es interessiert, kurz danach, nach diesem Fall, gab es einen preußischen Innenminister, der hieß Alexander Dominikus.
Und der hat in Schöneberg die
Dominikusstraße,
die Arbeitslosenversicherung erfunden.
Echt?
Ja.
In weiter Voraussicht.
Okay. Der hat die Arbeitslosenversicherung erfunden? Ohne Scheiß?
Ja.
Krass.
Ja. Und das haben meine Tochter und ich gelesen, als wir auf den Spuren deines Ahnen wandelten, als wir aus der Kirche austreten wollten und in das Gebäude mussten, das dein Ahne gebaut hat.
Ja. Weißt du, wie der gestorben ist?
Glücklich?
Nee.
Zelt?
Ja, wollte.
Im Zelt. Okay. Beim Zeltaufbau.
Er hatte versucht, Strom umzuleiten innerhalb seiner Burg. Keine Ahnung. Das ist das Problem, wenn man so reinstartet und denkt, man hat eine Pointe und dann mitten auf dem Weg merkt, shit.
Aber
ist weg. Aber es gibt Leute, die reden dann einfach weiter. Ich finde das bei dir, dann finde ich das gut. Du gibst es einfach dazu. Okay, ich komme da nicht mehr raus. Andere, ich würde jetzt so tun. Was ist das, Alice, was du da
Das ist ein Bild. Halt? Ein Bild eines Mannes.
Wie sieht der Mann aus?
Eklig.
Ist das Jochens Vorfahre?
Nein.
Nee, aber was glaubt ihr, hat dieser Mann für einen Beruf?
Der ist
Metzger.
Nee, der ist.
Ja, der ist. Und dann war er der Henker von Friedrich Schumann.
Der ist wirklich
Metzger. Viele Henker waren vorher Metzger.
Das war der Henker jetzt gerade.
Viele Serienkiller waren auch vorher Metzger.
Wo, und du wusstest das, Georg, oder hast du das jetzt geraten?
Nee. Der sah das sieht halt man so doch. Ein bisschen kräftig aus.
Also, ja, warum sind Metzger eigentlich immer so ein bisschen kräftig?
Schnitzel.
Ich habe noch nie einen dünnen Metzger gesehen.
Nee, ich habe.
Noch nie? Nee, wirklich, das ist zwar ein Klischee, aber es ist auch ein Stück wahr.
Aber was, wenn du zum Beispiel, du bist jetzt Metzger zum Beispiel, Etienne, ne? Und den ganzen Tag
liegen sie heißen?
Da, die Frikadellen. Hast du mich
fett genannt?
Nein, aber wenn du jetzt Metzger bist und du hast den ganzen Tag Zugang zu diesen Drogen.
Met.
Ich würde Crystal auch
Met.
Dann
Warum schreibt man Metzger nicht mit 2 T?
Das ist eine sehr gute Frage.
Also wenn
ist da nicht, wurde da nicht was versäumt bei der Namensgebung?
Du hast es aufgedeckt.
Wenn ich Metzger wäre, meine erste Amtshandlung wäre, dieses komische Aufschnitt mit Sülze, also dieses Fleisch in dieser Sülze, das würde ich einfach abschaffen.
Dieses durchsichtige, dieses transparente Fleisch.
Das wird abgeschafft.
Oder auch Glibberwurst.
Genau, diese Glibberwurst. Das ist doch das
Schlimmste. Ich sehe das jedes Mal an der Wursttheke und frage mich, wer kauft das?
Und genau, ich hätte jetzt gerne Wurst, aber mit mehr Glibber.
Es ist wirklich so, es sieht schon so eklig aus. Es ist als ob das nur gemacht wurde, weil es geht. Und es hat einer gesagt, guck mal, das hält zusammen.
Wirklich das ist
sowieso das Allerfantastischste. Wer kriegt sowas irgendwann mal raus, wie was geht?
Ich glaube, die hatten so einen Eimer mit so Resten und mit diesem Glibberzeug
mach
drin.
Mal
boah, nee, lass erstmal stehen, schmeiß mal morgen weg. Und dann sagt er, hör mal, das ist hart geworden. Und schneiden das, verkaufen.
Mach mal das aus. Ein gekochtes Ei zum Beispiel und ein Gürkskön. Ja.
Wenn ihr das Geld statt für Glibberfleisch lieber an einem guten Ort ausgeben wollt, dann geht doch mal auf steadyhq.com/forn und supportet diesen kleinen Podcast. Es gibt, ich gebe es zu, es gibt auch andere True Crime Podcasts. True Crime Podcasts, die ganze Hallen füllen. Aber wir brauchen euch
wieder.
Wir brauchen euch wirklich. In diesem Sinne supportet vor allen Dingen auch Alice mit ihrer tollen Recherchearbeit, die viel, viel Zeit, Schweiß, Tränen und Blut da reinsteckt. Und kommt auf steadyhq/von. Ihr bekommt die Folgen werbefrei, ihr bekommt sie ein bisschen früher. Und Alice beantwortet dort auch Fragen. Wenn ihr noch Fragen zu den Fällen habt, ihr könnt dort auch teilweise die Dokumente sehen, mit denen recherchiert wurde und so weiter. Also es ist so oder so ein guter Ort, um abzuhängen. Ja. Oder auch einfach nur, um zu supporten.
Und 268 Leute tun das schon. Vielen Dank.
Dankeschön.
Könnt ihr es auch im Zelt hören.
Ja, zum Beispiel im Zelt empfehle ich euch die Folge 264 von Podcasts ohne richtigen Namen. Die heißt Didi Hallervorden.
Mhm. Wie du hingst.
Ich hatte so Sehnsucht nach euch und dann habe ich mir Didi Hallervorden angehört und das war schön.
Mhm. Alice, du bist aber schon eine Folge hinten dran.
Schon eine weiter.
Heute ist doch schon die neue
raus. Heute ist doch Freitag schon. Hast du die noch nicht gehört?
Da habe ich wahrscheinlich noch was anderes gemacht. das ist natürlich unverzeihlich. Lass uns jetzt sofort auflegen. Ich muss eure Folge hören.
Okay.
Wir hören uns in zwei Wochen. Tschüss.
Macht's gut.